SRF 1.
Uhr. Hier sind die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Es freut mich, dass Sie dabei sind. Zuerst war da der Schock.
Für mich war es ein großer Schock. Ich entrei in eine Depression und fiquei ein bisschen doent.
Mauro José verliert nach 14 Jahren die Arbeit. Dann die bittersüße Überraschung. Dieselbe Firma stellt José wieder an. Temporär und zu weniger Lohn. Kein Einzelfall, wie unsere Recherche zeigt. Der Chef ein König, der Verwaltungsrat ein Abnickergremium. Die FINMA geht mit der Raiffeisenbank hart ins Gericht. Wir schauen den Bericht genauer an. Dann ausgerechnet der Logistikchef der Capo Schweiz soll mit Waffen und Munition gehandelt haben. Eine Geschichte aus den Tiefen des Darknets. Und eins, Russland und die Fußball-WM. Was kann sie verändern im Alltag der Russinnen und Russen? Was politisch im autoritär regierten Land? Gast im Tagesgespräch ist unser Korrespondent in Moskau, David Nauer. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Guten Mittag. In der Baubranche ist ein neuer Trend zu beobachten: Fire and Hire. Baufirmen entlassen festangestellte Bauarbeiter und stellen sie dann temporär wieder ein, zu schlechteren Bedingungen notabene. Besonders stoßend sei das, so die Gewerkschaft, weil vor allem ältere Bauarbeiter betroffen seien. Was ist an diesem Vorwurf dran, wollen wir wissen. Und beginnen die Recherche in Genf. Von dort Barbara Golpi.
Ein portugiesisches Bistro in der Nähe des Bahnhofs. Hier trifft sich José gerne mit seinen Freunden nach dem Feierabend. Er sei glücklich, als Maurer zu arbeiten, sagt der 58-Jährige.
So como pedreiro. So content.
Vor 2 Jahren war José das Lachen vergangen. Ihm wurde gekündigt. Aus wirtschaftlichen Gründen, wie es damals hieß. Nach über 14 Jahren, in denen er für dieselbe große Schweizer Baufirma gearbeitet hatte. Es sei ein großer Schock gewesen.
Sim, para mim foi grande choque. Até entrei numa depressão e tive que fiquei pouco doente.
José wurde depressiv und krank. Als es ihm wieder besser ging, gelangte er an ein Büro, das temporäre Stellen vermittelt. Und es folgte die große Überraschung. Dieselbe Firma, die ihn gekündigt hatte, bot ihm wieder einen Job als Maurer an. Nur mit einem temporären Vertrag und zu einem tieferen Lohn. Er habe keine andere Wahl gehabt, als das Angebot anzunehmen, sagt José.
Penso que foi pouco menos, porque o salário já não foi o mesmo. Vá lá, aceitei o que me deram.
Ganz nach dem Motto, geteiltes Leid ist halbes Leid, tröstet es José, dass es mehreren anderen Kollegen genau gleich ergangen ist. Auch sie haben nach einer Kündigung anschließend bei der gleichen Firma einen temporären Arbeitsvertrag angeboten bekommen.
Não fui só eu, porque há mais colegas que aconteceu a mesma coisa. E depois foram engajados como temporários a trabalhar com a mesma empresa.
Richtig finden José und seine Kollegen das Vorgehen ihres Arbeitgebers nicht. Doch zu sehr jammern wollen sie auch nicht. Sie seien alle froh, überhaupt einen Job zu haben, wenn auch zu schlechteren Bedingungen, denn der Druck sei groß. Die meisten sind wie José seit den 1980er Jahren in der Schweiz und viele haben längst auch den Schweizer Pass. Und alle haben dasselbe Ziel, nun bis zur Pensionierung immer wieder Arbeit zu finden, um dann auch eine anständige Rente zu bekommen. Das sei eine schwierige Situation.
Es ist sehr schwierig, es ist normal, dass ich nicht content bin, weil es mir nicht viel für die Reform fehlt und ich wollte bis zum Ende meiner Mission
kommen. José seufzt und nimmt einen großen Schluck von seinem Feierabendbier.
Ja, das Beispiel aus Genf zeigt, es gibt Fälle von Fire and Hire in der Baubranche. Nur, wie viele? Was sagt die Statistik? Und was sagt der Baumeisterverband dazu? Antworten von Wirtschaftsredaktor Andi Lüscher.
Das Beispiel in Genf dürfte kein Einzelfall sein. Radio SRF liegt ein vertrauliches Gutachten, das die Baubranche angefordert hat, vor. Darin steht, 2016 sei der Bestand an Temporärarbeitern in der Alterskategorie Ü50 um 20% gestiegen gegenüber dem Vorjahr und damit deutlich stärker als bei den jüngeren Angestellten. Frühere Zahlen des Arbeitgeberverbands der Temporärbranche Swiss Staffing zeigen, dass diese Entwicklung schon früher in Gang gesetzt wurde. Gewerkschaftsvertreter Nico Lutz fühlt sich bestätigt.
Wir haben von verschiedenen Bauarbeitern Kenntnisse in dieser Situation. Es sind viele, die lange in der gleichen Firma gearbeitet haben, dann mit 50, 55 entlassen werden und die letzten Jahre als temporäre zum Teil in unwürdigen Situationen arbeiten müssen. Das ist eine sehr harte Situation für diese Leute.
Hart, weil für temporär Angestellte Kündigungsfristen von ein paar wenigen Tagen gelten, hart aber auch, weil temporär Angestellte weniger verdienten.
Temporär Beschäftigte, die werden nicht 12 Monate beschäftigt im Jahr. In der Regel im Sommer, wenn es sie braucht. Im Winter müssen sie dann oft stempeln, haben keine Arbeit und so riskieren sie auch ihr Anrecht auf Fahr zu verlieren.
Fahr, damit ist die Frührente ab 60 gemeint, die für das Bauhauptgewerbe gilt. Angestellte erhalten diese Rente nur, wenn sie in den letzten 7 Jahren vor der Rente nicht mehr als 2 Jahre arbeitslos waren. Und diese 2 Jahre seien mit den arbeitsfreien Wintermonaten schnell einmal erreicht, sagt Nico Lutz. Warum der Bestand an Temporärarbeitern bei den Ü50 überdurchschnittlich stark wachse, weiß auch der Baumeisterverband nicht. Mediensprecher Matthias Engel nennt aber rechtliche Vorgaben, die dafür verantwortlich seien, dass ältere Arbeitslose oft nur eine Temporärstelle angeboten bekämen.
Dass bei älteren Mitarbeitern die Kündigungsfrist doppelt so hoch ist, dass der Mitarbeiter, der auf Arbeitssuche ist und schon längere Zeit nicht mehr gearbeitet hat, zwingend mit dem Mindestlohn entgeltet werden muss, den er zuletzt gehabt hat und sei das vor 5 Jahren, als er noch ganz andere Aufgaben hatten.
Von einer systematischen Diskriminierung der Ü50-Angestellten will er aber nicht reden. Dass die Temporärarbeit ganz allgemein zunehme auf dem Bau, habe mit dem Zeitdruck zu tun, der auf den Unternehmen laste.
Der Bau ist eine Branche, wo man sehr flexibel sein muss. Die Aufträge müssen schnell durchgeführt werden zu bestimmten Jahreszeiten. Und damit auch KMUs aus der Region Aufträge ausführen können, statt nur grosse, die allenfalls sogar aus dem Ausland in die Schweiz kommen, müssen sie sich punktuell verstärken können.
Arbeitgeber und die Gewerkschaften bewerten die Temporärarbeit also unterschiedlich. Das Thema dürfte auch bei den Verhandlungen um den neuen Landesmantelvertrag eine Rolle spielen.
Andi Lüscher. Nun weitere Meldungen in der Übersicht mit Juliette Schild.
Die Tamil Tigers sind keine kriminelle Organisation. Das hat das Bundesstrafgericht in Bellinzona entschieden. 13 Unterstützer der Tamil Tigers hat das Gericht aber zu bedingten Freiheitsstrafen verurteilt. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft? Die 13 hätten Tamilen in der Schweiz erpresst und damit diese den Tamil Tigers Geld spenden. Die Verteidigung dagegen unterstrich den legitimen Kampf gegen das Regime in Sri Lanka. Die Urteilsbegründung des Bundesstrafgerichts ist noch im Gang. Der neue italienische Premierminister Giuseppe Conte wird morgen den französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Frankreich treffen. Das bestätigte der Élysée-Palast. Die Regierung in Rom hat zuvor gedroht, das Treffen abzusagen wegen kritischen Äußerungen Macrons. Hintergrund ist ein Streit um das Flüchtlingsschiff Aquarius. Italien hatte sich geweigert, die Flüchtlinge auf dem Boot aufzunehmen. Daraufhin warf Macron der italienischen Regierung Verantwortungslosigkeit und Zynismus vor. Macron und Conte hätten in der Nacht miteinander telefoniert. Macron habe dabei gesagt, er habe Italien nicht beleidigen wollen. Nun soll das Treffen wie geplant morgen in Paris stattfinden. Die neue spanische Regierung will die messerscharfen Klingen an den Grenzzäunen der Afrika-Enklaven entfernen. Er werde alles tun, damit die Klingen an den Drahtzäunen zu Ceuta und Melilla entfernt würden. Das sagte der neue Innenminister Fernando Grande Marlaska in einem Radiointerview. Bei der Unterbindung illegaler Einwanderung dürfe man nicht dieses Niveau erreichen. Man müsse auch mit den Herkunftsländern der Migranten zusammenarbeiten, sagte der spanische Innenminister. In der Europäischen Union soll künftig über ein Drittel der Energie aus erneuerbaren Quellen stammen. Darauf haben sich Verhandler der EU-Länder, des Europaparlaments und der EU-Kommission in der Nacht geeinigt. Der Anteil sogenannter Ökoenergie, etwa Sonnen-, Wasser- und Windenergie, solle demnach 2030 noch 32% betragen. Bisher waren 27% vorgesehen. Aktuell liegt der Anteil in der gesamten EU bei rund 17%. Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist freigelassen worden. Nach 30 Tagen Arrest und kurz bevor heute um 17 Uhr die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland beginnt. Nawalny bestätigte seine Freilassung auf Twitter.
Nawalny und seine Anhänger hatten am 5. Mai in vielen russischen Städten gegen Präsident Wladimir Putin demonstriert. Die Polizei nahm etwa 1600 Menschen fest. Auf der Bahnstrecke zwischen Basel und Biel durch den Jura sollen künftig Doppelstockzüge fahren können. Das verlangt der Ständerat. Der Bundesrat solle sich dafür einsetzen, dass die Tunnel entsprechend erhöht würden. Das forderten vor allem Basler und jurassische Standesvertreter. Das eingesetzte Rollmaterial auf der Linie über Delsberg und Laufen sei teilweise unter jedem Hund, sagte der Basler Claude Janiak. Verkehrsministerin Doris Leutern hat beruhigte, ein Ausbau der Strecke Basel-Delsberg sei bereits vorgesehen. Die Abteilung Information von Radio SRF solle in Bern bleiben und nicht nach Zürich umziehen. Diese Meinung ist die Konferenz der Westschweizer Kantonsregierungen und sie fordert den Verwaltungsrat der SEG auf, entsprechende Pläne zu überdenken. Bern sei ein Bindeglied zwischen der deutsch- und französischsprachigen Schweiz. Eine dort beheimatete Redaktion könne differenzierter und umfassender über die Westschweiz berichten, als wenn sie von Zürich aus arbeite, heißt es in der Mitteilung. In Zürich haben falsche Microsoft- und Google-Mitarbeiter ihr Unwesen getrieben und in den vergangenen Wochen mehr als 20'000 Franken ergaunert. Wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt, verschafften sich die Betrüger Zugang zu Computern, nachdem sie deren Besitzer per Telefon davon überzeugt hatten, sie seien gehackt worden. Anstatt Schäden zu beheben, installierten die angeblichen IT-Spezialisten eine Software, die unter anderem Zugangscodes fürs Internetbanking ausspioniert. Die Stadtpolizei Zürich rät daher, bei Anrufen von unbekannten Personen misstrauisch zu sein und keine Bank- oder Kartendaten am Telefon bekannt zu geben. Und noch zum Wetter. Heute und morgen scheint überwiegend die Sonne. Im Norden hat es zeitweise dichtere Wolken. Die Höchsttemperatur liegt im Norden um 22 Grad und im Süden um 27 Grad.
Schon im Titel ihrer Medienmitteilung heute spricht die Bankenaufsicht FINMA von schwerwiegenden Mängeln bei der Raiffeisen zu Zeiten Pierin Vinzenz. Der scharfe Ton ist ungewöhnlich und zeigt, dass nach Ansicht der FINMA vieles schiefgelaufen ist. Im Bericht der FINMA wird Ex-Raiffeisen-Chef Vinzenz als einer mit dem absoluten Sagen dargestellt, der Verwaltungsrat als Abnickergremium. Frage an Massimo Agostinis von der SRF Wirtschaftsredaktion. Heißt das also, der Verwaltungsrat machte es potenziell erst möglich, dass sich Pierin Vinzenz allenfalls selber bereichern konnte?
Ob er sich bereichert hat, das werden juristische Abklärungen in Zürich ergeben. Aber der Bericht der FINMA, der zeigt auf, dass Pierin Vinzenz sehr viele Freiräume genutzt hat, weil dieser Verwaltungsrat, der damals im Amt war, ihm nicht richtig auf die Finger geschaut hat. Man muss sich vorstellen, Vinzenz wollte eine Beteiligung der Raiffeisen als Privatmann abkaufen. Das hat er unter Varia traktandiert an einer Sitzung. Das wurde dann einfach durchgewinkt. Es gab keine Abklärungen, ob der Preis, den er bot, auch wirklich marktüblichen Preisen entspricht. Er hat das offenbar selber festlegen können. Das spricht ein bisschen Bände über das Verhältnis zwischen ihm, Konzernchef, und dem übrigen Verwaltungsrat.
Der Verwaltungsrat der Raiffeisen kommt nicht gut weg. Inwiefern hat der FINMA-Bericht persönliche Konsequenzen für die Verwaltungsräte? Zieht er allenfalls weitere Verfahren nach sich?
Das ist aus diesem Bericht nicht zu lesen, aber die Tatsache, dass 5 Verwaltungsräte in den letzten 2 Jahren zurückgetreten sind, eben jene, die zu Zeiten von Pierin Vinzenz im Amt waren, weist darauf hin, dass der Druck auf diese Leute groß war. Aber man weiß nicht zum Beispiel, ob der jetzige Konzernchef Patrick Giesel, ob der etwas gewusst hat von diesen Machenschaften von Pierin Vinzenz, das weiß man nicht. Es wird auch nicht klar, die Rolle der Frau von Pierin Vinzenz, die ebenfalls in der Raiffeisen-Gruppe tätig war. Also da bleiben sehr viele Fragen offen, welche die FINMA nicht beantwortet hat.
Die Bankenaufsicht verlangt verschiedene Massnahmen, unter anderem die Erneuerung des Verwaltungsrats. Diese ist bereits im Gang. Genügt das der FINMA?
Sie schreibt, dass diese Massnahmen in die richtige Richtung gingen und sie wird das weiterhin prüfen. Und wenn die Bank, die Raiffeisen, das bis zum Schluss durchzieht, dann wird sie bestimmt zufrieden sein damit oder teilweise. Das wird man dann erst wissen, wenn das Ganze abgeschlossen ist.
Raiffeisen wird auch verpflichtet, Vor- und Nachteile einer Umwandlung in eine Aktiengesellschaft zu prüfen. Das Ende der Genossenschaft also.
Das muss es nicht unbedingt heißen. Die FINMA möchte, dass die Raiffeisen mal die Pro und Kontras prüft, wenn man sich in eine Aktiengesellschaft umwandelt. Die Hoffnung dürfte sein, das schreibt die FINMA aber so nicht, dass dann die Kontrollmechanismen in einer Aktiengesellschaft besser funktionieren. Das muss allerdings nicht zwingend so sein. Ich erinnere daran, dass die FINMA immer wieder mal gegen Banken vorgibt und die sind alle aktienrechtlich organisiert gewesen. Also eine Aktiengesellschaft heißt nicht zwingend, dass alles perfekt läuft.
Massimo Agostini ist hier im Rendezvous und so geht es bei uns weiter. Schweizer Unternehmen sollen auch im Ausland Umweltschutz und Menschenrechte respektieren. Wie genau, das diskutiert der Nationalrat. Wir verfolgen die Debatte und wir sagen, wo und warum die UNO mehr erwartet. Und kurz vor eins, die Russen lieben als Fortbewegungsmittel den Zug. Manchmal modern, oft auch total veraltet, wie der letzte Teil unserer Serie zum Alltag im WM-Gastgeberland zeigt. Zuerst die folgende Geschichte. Sie könnte der Feder eines Krimi-Autoren entspringen, tut sie aber nicht. Der Logistikchef der Schweizer Kantonspolizei soll im Internet illegal mit Waffen und Munition gehandelt haben. Der Mann war deswegen im Februar verhaftet und in der Folge fristlos entlassen worden, wie die Zeitungen Bund und Tagesanzeiger heute berichten. Die Bundesanwaltschaft bestätigt, dass sie in diesem Fall ermittelt und die Schweizer Behörden untersuchen, was bei den Bestellungen der Polizei falsch gelaufen ist. Zentralschweiz-Korrespondent Beat Vogt berichtet.
Auf den Fall aufmerksam geworden sind die Schweizer Behörden wegen eines Gesuchs um Rechtshilfe aus Deutschland. Bald sei der Verdacht aufgekommen, dass der Schweizer Mitarbeiter der Kantonspolizei in dunkle Geschäfte involviert sei, sagt der Mediensprecher der Bundesanwaltschaft André Marti.
Das Strafverfahren bezieht sich auf Waffenverkäufe durch den beschuldigten Schweizer zusammen mit einem in Deutschland Beschuldigten.
Und das nicht nur im kleinen Stil. Weil das Verfahren noch läuft, präzisiert Marti zwar nicht, um welche Waffen es sich handle, aber...
Als die Kollegen von FEDBOL zusammen mit der Kantonspolizei Zürich an verschiedenen Standorten Hausdurchsuchungen durchgeführt haben, wurde rasch klar, dass die üblicherweise vorgesehenen Transportmöglichkeiten nicht reichten. Es musste zusätzlich ein Lastwagen herbeigezogen werden, um eben Beweismittel abzutransportieren.
Neben den Bundesbehörden untersucht auch der Kanton Schwyz die Umstände des Falls, denn dort war der Beschuldigte als Logistikchef der Polizei tätig. Es seien Unregelmäßigkeiten im Bestellwesen zum Vorschein gekommen, sagt der zuständige Schweizer Regierungsrat André Rüegsegger, und zwar im Bereich von Munition.
Nach dem aktuellen Kenntnisstand, den wir haben, sind keinerlei Waffen der Kantonspolizei Schweiz betroffen, die in irgendwelche Verstrickungen involviert wären.
Wie es dazu kommen konnte und ob in Schweiz die Kontrolle versagt habe, das sei noch offen.
Das ist Gegenstand der Untersuchungen, insbesondere durch die unabhängige Finanzkontrolle, die wir ja um Aufklärung, um Durchleuchtung der Abläufe ersucht haben. Die Resultate liegen noch nicht vor.
Auch zum Ausmaß der mutmaßlichen Munitionsbestellungen könne er noch nichts sagen. Dass ein langjähriger Mitarbeiter sein Amt missbraucht haben könnte, sei eine Enttäuschung, räumt Regierungsrat Rüegsegger ein.
Offenbar ist diese Person bis an in keiner Art und Weise negativ aufgefallen, wurde im Gegenteil als sehr kollegiale und integre Persönlichkeit beschrieben. Ja, letztlich sieht man nicht in die Menschen hinein und weiß nicht, was ihnen vorgeht.
Als der Verdacht bekannt wurde, sei der Beschuldigte sofort freigestellt und kurz darauf entlassen worden. Der Mann saß längere Zeit in Untersuchungshaft, bestätigt André Marti von der Bundesanwaltschaft.
Da nun aber keine Flucht- oder Verdunkelungsgefahr mehr besteht, ist diese Person wieder auf freien Fuß gesetzt.
Marti betont auch, für den Mann gelte nach wie vor die Unschuldsvermutung.
Seit heute Morgen brütet der Nationalrat über 231 Seiten Gesetzestext zum Aktienrecht. Ein wichtiger Teil davon ist der Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative. Die Initiative will, dass bestimmte Schweizer Unternehmen auch bei Geschäften im Ausland Menschenrechte und Umweltstandards einhalten. Das will im Grundsatz auch der Nationalrat. Er hat einen entsprechenden indirekten Gegenvorschlag heute angenommen. Gaudenz Wackau.
Kinderarbeit in Textilfabriken, Umweltverschmutzungen durch Minen. An alledem sollen Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz sicher nicht beteiligt sein. auch nicht über Tochterfirmen im Ausland. Schweizer Unternehmen sollen auch im Ausland Menschenrechte und Umweltstandards beachten. Das ist das Anliegen der Konzernverantwortungsinitiative. Dafür will die Initiative Sorgfaltsprüfungspflichten verankern. Und Schweizer Unternehmen sollen haften, wenn sie im Ausland Menschenrechte nicht einhalten oder die Umwelt verschmutzen. Denn, so beklagt die grüne Nationalrätin Sibel Arslan,
würde in der Schweiz ungenügende Arbeitsbedingungen herrschen oder würde die Umwelt massiv geschädigt, gäbe es einen riesigen Aufschrei. Bestehen solche Situationen aber in Entwicklungsländern, herrscht leider zu oft Schweigen.
Das Anliegen der Initiative scheint populär. Über 100 Organisationen tragen sie mit. Umfragen weisen zumindest auf Sympathien im Stimmvolk. Die Rechtskommission des Nationalrats hat daher einen indirekten Gegenvorschlag ausgearbeitet. Sein Mitautor, CVP-Nationalrat Karl Vogler, erklärt, Kernstück des Gegenvorschlags sei die Sorgfaltsprüfungspflicht für bestimmte Unternehmen.
Das heißt, diesbezüglich mögliche Probleme sollen präventiv ermittelt, eingeschätzt, beseitigt und überwacht werden.
Unternehmen, die beweisen können, dass sie die nötigen Sorgfaltsmaßnahmen getroffen haben, können von einer Haftung befreit werden. Haften müssten sie gemäß Gegenvorschlag unter anderem nur bei Schäden an Leib und Leben und nicht auch für Umweltschäden, wie das die Initiative verlangt. Der Gegenvorschlag beträfe auch weniger Unternehmen, von deutlich unter 1000 ist die Rede. Doch Initiative wie auch Gegenvorschlag seien schon im Grundsatz abzulehnen, sagt SVP-Nationalrat Claudio Zanetti, zumal damit quasi Schweizer Recht ins Ausland exportiert würde.
Es ist äußerst fragwürdig, anderen Staaten unsere Rechtsordnung aufzwingen zu wollen. So etwas machen in der Regel nur Imperialisten oder Kolonialisten.
Abgesehen davon würden Schweizer Unternehmen damit angreifbar, sagt SVP-Nationalrat Pirmin Schwander.
Das lässt andere Firmen aus anderen Ländern, Schweizer Firmen, verunsichern, indem sie zum Beispiel einfach eine Klage lancieren und damit einen Reputationsschaden entstehen lassen.
Doch am Ende will der Nationalrat zumindest in die Richtung der Konzernverantwortungsinitiative gehen. Mit 121 zu 73 Stimmen stimmt er für den Gegenvorschlag. Mit einer geschlossenen Mitte-Links-Allianz, mit etwas mehr als der Hälfte der FDP und gegen die überwiegende Mehrheit der SVP. Gleichzeitig hat der Nationalrat beschlossen, die Vorlage aus dem großen Aktienrechtspaket herauszulösen. Die Initianten haben bereits erklärt, wenn der Gegenvorschlag auch vom Ständerat unverändert angenommen werde, würden sie ihre Initiative zurückziehen.
Ja, die Idee, dass Unternehmen respektvoller mit Menschenrechten und Umwelt umgehen sollten, kommt von den Vereinten Nationen. 2011 verabschiedete der UNO-Menschenrechtsrat die Leitlinien über Wirtschaft und Menschenrechte und setzte damit den globalen Standard. Die Schweiz wird von der UNO kritisch begutachtet. Die Schweiz mache mit dem Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative einen Schritt in die richtige Richtung. Das sagt der UNO-Beauftragte für Menschenrechte und Finanzfragen, Juan Pablo Bohoslawski. Aber es brauche mehr Verbindlichkeit. Maren Peters berichtet.
Um die UNO-Leitlinien umzusetzen, hat die Schweiz Ende 2016 einen nationalen Aktionsplan verabschiedet. Das sei ein wichtiger Schritt gewesen, sagt der Argentinier Juan Pablo Bohoslawski.
It's a step forward. It's an important decision taken by the Swiss government.
Aber es gebe Lücken in diesem Aktionsplan und die müssten schnell geschlossen werden.
What I miss in the plan is more specific regulatory indications to corporations.
Was ich vermisse, sind mehr verbindliche Regeln für multinationale Konzerne, sagt der UNO-Beauftragte für Menschenrechte und Finanzfragen. Insbesondere gehe aus dem Aktionsplan nicht hervor, wie einzelne Industriebranchen dazu verpflichtet werden sollen, eine Sorgfaltsprüfung bei der Verletzung von Menschenrechten und Umweltstandards durchzuführen, eines der Kernelemente der UNO-Leitlinien.
I don't see the financial sector being incorporated into the National Action Plan.
Abgesehen davon sei die gesamte Finanzindustrie von diesem Aktionsplan ausgenommen, kritisiert der Jurist. Dass der Bund wie auch die Konzerne anstelle verbindlicher Regeln gerne auf freiwillige Standards wie die OECD-Leitsätze für verantwortungsvolle Unternehmensführung verweisen, findet Juan Pablo Bohoslawski nicht überzeugend.
Not at all. The OECD guidelines is just a
Diese freiwilligen OECD-Leitlinien seien nichts als ein begrifflicher Regenschirm. Potenzielle Opfer hätten in diesem Rahmen zwar die Möglichkeit, ihre Beschwerden an einem nationalen Kontaktpunkt in der Schweiz vorzubringen, aber das sei seit dem Jahr 2000 erst 18 Mal geschehen. Unter anderem im letzten Jahr, als indigene Amerikaner reklamierten, dass die Credit Suisse und ihre umstrittene Mitfinanzierung einer Ölpipeline in North Dakota ihre Lebensgrundlagen zerstöre. Aber Ansprüche könnten sie nicht geltend machen. Dabei sollte der nationale Aktionsplan zur Umsetzung der UNO-Prinzipien über Wirtschaft und Menschenrechte eigentlich auch verbindlich regeln, welche Verantwortung Schweizer Konzerne im Ausland haben, kritisiert der UNO-Menschenrechtsexperte.
The national action plans should also have to regulate the extraterritorial activities.
Und nennt als Beispiel die zahlreichen Rohstoffkonzerne und ihre Aktivitäten in Entwicklungsländern. All das sei bislang nicht erfolgt, sagt Borslawski. Darum begrüßt er die Konzernverantwortungsinitiative und ihren Gegenvorschlag, den der Nationalrat gerade mit großer Mehrheit angenommen hat.
It deserves to be taken into consideration, in particular because it reflects on the blobs.
Dass die Initiative sowohl Sorgfaltspflichtprüfungen wie auch eine Konzernhaftung verbindlich ins Gesetz schreiben will, sei ganz im Sinne der UNO-Leitsätze. Den Einwand des Wirtschaftsdachverbands Economie Suisse, dass eine Haftung nicht umsetzbar sei, wischt er vom Tisch. Technisch sei das machbar, sagt Borslawski. Entscheidend sei wohl eher, ob es in Politik und Wirtschaft einen Willen gäbe, solche Regeln auch umzusetzen.
1:04. Es sind zum Teil weite Distanzen, welche Fußballfans ab heute an der Fußball-WM in Russland zurücklegen müssen. Hunderttausende von ihnen werden dafür mit dem Zug reisen. Auch im Alltag der Russinnen und Russen gilt, wenn einer eine Reise tut, dann gern im Zug. Und das, obwohl Zugreisen manchmal ziemlich unbequem sind. Der staatliche Bahnkonzern RGD gilt als schwerfällig und träg. Immerhin, er modernisiert sich langsam. Dazu David Nauers heutiger Teil in unserer Serie zum Alltag im WM-Gastgeberland.
1 Milliarde Passagiere pro Jahr, fast 900.000 Mitarbeiter, ein Schienennetz über 8 Zeitzonen. Das ist die russische Eisenbahn. Und so etwas wie das Herz der russischen Eisenbahn ist der außerordentlich lebendige Platz der 3 Bahnhöfe in Moskau. Hier stehen der Jaroslawler Bahnhof, der Kasaner Bahnhof, der Leningrader Bahnhof. Prächtige Gebäude aus der Zarenzeit. Hier laufen einige der wichtigsten Linien der russischen Staatsbahn zusammen. Im Jaroslawler Bahnhof etwa fährt täglich ein Zug aus Wladiwostok ein, nach einer Fahrt von 9.300 Kilometern quer durch ganz Russland. Eine Gruppe junger Leute geht über den Platz, schwer bepackt mit Rucksäcken. Ob sie gerade mit der berühmten transsibirischen Eisenbahn gereist seien. Nein, nein, sagen sie lachend. Wir waren nicht in Sibirien, wir waren außerhalb Moskaus im Wald, haben dort gezeltet. Die Rückfahrt mit dem Zug hat nur eine Stunde gedauert. Sie würden häufig den Zug nehmen. Reisen auf Schienen sei sicherer als auf den oft holprigen russischen Straßen. Und das Flugzeug sei oft auch keine Option. An vielen Orten in Russland gibt es keinen Flughafen. Klar, dann nehmen wir den Zug. Zudem sind wir ganz zufrieden mit dem Angebot der Bahn. Nach St. Petersburg etwa fährt jetzt ein Hochgeschwindigkeitszug. Der ist bequemer und schneller als das Flugzeug. Tatsächlich ist die Strecke zwischen den beiden russischen Metropolen so etwas wie die Paradelinie der staatlichen Eisenbahn. Der Schnellzug Sapsan, zu Deutsch Wanderfalke, legt die 650 Kilometer in 3,5 Stunden zurück. Durchschnittlich steht da 180 auf dem Tacho des Lokführers. Für die chronisch langsame russische Bahn ist das ein Wahnsinnstempo. Zum Vergleich, nach Wladiwostok tuckern die Züge mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 62. Es gehört zu den Besonderheiten der russischen Eisenbahn, dass sie gleichzeitig in verschiedenen Jahrhunderten unterwegs ist. Diese Diesellokomotive hat soeben einen Zug in den Jaroslawler Bahnhof gezogen. Die Passagiere steigen in sogenannte Platz-Kart-Waggons, offene Schlafsäle, quasi Massenlager auf Rädern, 54 Betten pro Waggon, keine Trennwände. Das Ziel des Zugs ist die Provinzstadt Vorkuta, nördlich des Polarkreises. Die Fahrt wird 2 Tage dauern. Die Fußballfans werden während der WM nicht so spartanisch reisen. 728 Sonderzüge hat die russische Eisenbahn zur Verfügung gestellt, mit insgesamt 440.000 Plätzen. Das Bahnmanagement verspricht, die Waggons für die Ausländer seien mit komfortablen Viererkabinen ausgestattet. Einige Fans sind schon da. Auf dem Platz der 3 Bahnhöfe steht etwa Mohammed. Er hat einen Schal in den Landesfarben von Marokko um den Hals. Ich reise mit dem Nachtzug nach St. Petersburg. Am Freitag spielt dort die marokkanische Nationalmannschaft. Das will ich sehen. Von Russland ist Mohammed begeistert. Die Menschen seien freundlich, sagt er. Das einzige Problem bisher, Mohammed muss seinen Zug finden. Bei 3 Bahnhöfen an einem Platz keine einfache Aufgabe.
David Nauer. Ja, unser Russland-Korrespondent ist auch gleich Gast bei uns im Tagesgespräch auf SRF 1 und 4. Von ihm wollen wir wissen, ob das Reich Putins ein guter Ort ist für eine Fußball-WM und wie sich Russland im internationalen Schaufenster präsentieren will. Zuerst die Schlagzeilen des Mittags mit Juliette Schild.
In der Baubranche arbeiten immer mehr über 50-Jährige temporär. Im Jahr 2016 stieg der Anteil der älteren temporär eingestellten Arbeitnehmenden um 20%. Der Anstieg der Temporärarbeit bei den über 50-Jährigen fiel damit stärker aus als bei den jüngeren Alterskategorien. Im Tamil Tigers-Prozess hat das Bundesstrafgericht gegen die 13 angeklagten Personen bedingte Freiheitsstrafen und Freisprüche ausgesprochen. Das Gericht geht nicht von der Unterstützung einer kriminellen Organisation aus. Weiter hielt das Gericht nur einen Teil der vorgeworfenen Finanzdelikte als erwiesen. Die eidgenössische Finanzmarktaufsicht hat bei der Raiffeisenbank schwerwiegende Mängel festgestellt bei der Unternehmensführung. Interessenskonflikte seien ungenügend gehandhabt worden. Auch die Aufsicht über den ehemaligen Chef von Raiffeisen, Pierin Vinzenz, sei vernachlässigt worden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.